Mein Name ist Helene Fares und das hier ist Hayat. Hayat bedeutet Leben auf Arabisch und ich glaube daran, dass unser Leben nichts wert ist ohne Gefühle. Hayat ist ein Podcast, in dem es nur um Gefühle geht. In jeder Folge darf mein Besuch sich 3 von 32 Grundemotionen aussuchen, über die wir im Verlauf einer Folge sprechen. Dieser Podcast soll uns alle dazu bewegen, mehr in uns und unseren Gefühlen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn du möchtest, beantworte jede Frage, die ich stelle, auch für dich selbst. Viel Spaß mit dieser Folge. Meine heutige Gästin heißt Viktoria Müller. Viktoria ist Moderatorin, Autorin, Tierrechtsaktivistin, Philologin und angehende Historikerin. Sie setzt sich mit ihrem Verein Dog Days Are Over intensiv für den Schutz und die Rettung von Tieren ein und teilt mit ihrer sehr großen Followerinnenschaft auf Instagram ihre wissenschaftlich fundierte Meinung zu Themen wie Veganismus, Gendern und Spezizismus. Mit Viktoria spreche ich über die Emotionen Wut, Nostalgie und Hoffnung. Hallo Viktoria.
Hallo Helene.
Kapitel 1. Wut. Wo in deinem Körper fühlst du Wut?
Wut fühle ich vor allem im Bauch, tatsächlich. Im Bauch und in der Brust manchmal auch.
Und wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich so an, als hätte man so eine geballte Faust im Bauch. Also so richtig so ein pulsierender Druck, als wollte man platzen.
Wie gehst du um mit diesem Druck?
Also Wut ist für mich ein total wichtiges Gefühl und eine ganz wichtige Emotion, weil ich finde, es gibt verschiedene Arten von Wut und Wut bei mir ist häufig konstruktiv. Also ich bin sehr wenig destruktiv wütend, sondern sehr häufig konstruktiv wütend. Das bedeutet für mich, dass ich eine Wut in mir spüre über eine Ungerechtigkeit oder ja, Sachen, die mich halt eben in diese Emotionen bringen. Und ich versuche daraus aber immer irgendwie etwas Konstruktives zu schöpfen. Also zu sehen, okay, was mache ich mit diesem Gefühl? Wie gehe ich damit um? Und was kann ich daraus schöpfen? Was kann ich daraus schließen? Was kann ich damit machen? Also nicht so diese blinde Wut, die zu nichts führt, sondern wirklich, die dann auch zum Handeln führt am Ende. Also ich finde, das ist auch so das Wichtige an Wut, weil Wut ist ein super Katalysator. Und ich glaube, ohne Wut passiert auch nicht so viel. Ich merke das auch im aktivistischen Bereich, dass viele Leute, die viel machen, eben auch so eine Wut haben und die Wut auch so ein Antreiber ist, weiterzumachen. Und ich glaube, viele Leute, die haben diese Wut nicht. Und das, da kommt eben auch so ein bisschen diese Lethargie her und dass man ja dann vielleicht irgendwie auch nicht das Bedürfnis verspürt, jetzt was verändern zu wollen.
Was löst unbändige Wut in dir aus?
Ich würde nicht sagen, dass ich unbändige Wut habe. Aber Wut wird ausgelöst durch, also ich bin sehr gerechtigkeitsliebend und wenn irgendwas nicht gerecht abläuft, also das können schon so Kleinigkeiten sein, dass ungerecht verteilt wird, dass jemand bevorzugt wird aus irgendwelchen Gründen, ja, aber auch größere Sachen natürlich, also es können Kleinigkeiten sein, aber es können auch natürlich viel größere Sachen sein, die politisch auf der Welt passieren, wo man einfach merkt, das kann doch nicht wahr sein, warum ist das so? Und ja, das führt häufig eben zu diesem Gefühl, dass ich ja diese konstruktive Wut bekomme und auch denke, okay, man muss halt irgendwas dagegen tun.
Wie gehst du mit der Wut anderer um?
Oh ja, die Wut anderer ist ein schwieriges Thema. Also ich finde, wenn die Wut konstruktiv ist, kann man damit gut umgehen, weil man ja auch sprechen kann. Also wenn jemand auf eine bestimmte Sache wütend ist und diese Ungerechtigkeit zum Beispiel auch spürt und sagt, das kann doch nicht wahr sein und wir müssen was verändern und so, dann kann man quasi ja da einsteigen und man kann diese Wut ja auch teilen vielleicht und kann sagen, okay, ich sehe das genauso, let's do something, so, lass uns zusammentun und vielleicht noch viele andere Und wie gesagt, das kann ja auch ein super Katalysator sein und das kann ja auch ein Zusammenbringen am Ende. Also Gruppen, die sich zusammenschließen und dann beispielsweise zusammen auf die Straße gehen und wütend zusammen sind und sagen, wir müssen was verändern, das muss sich was tun. Aber es gibt natürlich auch destruktive Wut, also Menschen, die gewaltvoll werden zum Beispiel und in einem Kontext, der vielleicht gar nichts mit Konstruktivität zu tun hat, sondern einfach nur gewaltvoll sind oder wütend sind aus so einem, weiß ich nicht, weil das Ego gekränkt ist zum Beispiel. Also das gibt's ja auch, dass Menschen dann so hochfahren und damit kann ich ganz schlecht umgehen. Also wenn Leute aus so für mich nichtigen oder auch vielleicht so ego-getriebenen Gründen Türen knallen, rumschreien, ausflippen und so, da gehe ich. Also da mache ich auch nicht mit. Habe ich gar keine Lust drauf. Da verlasse ich dann einfach den Raum oder lasse die Leute runterkommen wieder. Ich glaube, da kommt man auch nirgendwo hin.
Was macht das mit dir?
Also früher habe ich häufig die Schuld für die Wut der anderen bei mir gesucht. Also ich habe mir gerne bei den Schuh angezogen und dachte halt, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwas falsch gemacht, was Falsches gesagt, es ausgelöst oder... Weil häufig, es gibt ja auch Menschen, die versuchen, einem ja auch diese Wut überzustülpen. Also so, dass man dann der Auslöser dafür war, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder so. Und inzwischen ist es so, dass ich das kurz abprüfe und merke, okay, ich kann eigentlich nichts dafür. Und vielleicht auch, wenn irgendwas, was ich gesagt habe, diese Wut auslöst, aber quasi trotzdem nichts mit mir zu tun hat, versuche ich das auch ganz klar für mich so zu benennen und zu sagen, okay, das hat jetzt in dieser Sekunde nichts mit mir zu tun. Ich lasse die Person jetzt in dieser Emotion alleine und warte, bis die Emotion runtergekocht ist. Und dann kann man ja vielleicht wieder das Gespräch finden. Aber meistens ist es ja auch so, wenn man auf jemanden trifft, der quasi diese destruktive Wut in sich trägt und man dann versucht, irgendwie darauf einzuwirken, positiv, indem man dann versucht, die Person zu beruhigen und so, kann ja auch nach hinten losgehen. Also ich finde auch, das ist dann so die Emotion der anderen Person und die muss das irgendwie lösen und dann kann man sich wieder treffen.
Kapitel 2. Nostalgie. Was bedeutet Nostalgie für dich?
Ja, Nostalgie ist ein Gefühl auch. Also ich habe das häufiger, wenn man bestimmte Sachen riecht, Musik hört, Serien sieht, dass man das mit schönen Dingen verbindet. Nostalgie habe ich zum Beispiel auch nur verknüpfe ich nur mit positiven Sachen, also gar nicht mit den negativen Dingen. Und ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht von Mann, sondern nur von mir sprechen. Bei mir ist es so, dass ich jetzt vielleicht nicht immer unbedingt die beste Kindheit hatte und auch sehr viele negative Erinnerungen abgespeichert habe. Und das sind quasi so kleine Inseln, auch für die Erinnerung an quasi das frühere Leben oder was man so erlebt hat. Und da ist es eigentlich ganz schön, dass es eben diese positiven Erinnerungen auch gibt.
An welchen Moment in deinem Leben denkst du oft nostalgisch zurück?
Also es gibt einen Moment, an den ich häufig nostalgisch zurückdenke, wo ich mir nicht mal richtig sicher bin, ob er wirklich stattgefunden hat. Aber ich bin, also ich weiß, dass dieser Moment stattgefunden hat, aber quasi nicht so. Aber das ist irgendwie auch so ein Moment, wo ich quasi auf mich drauf blicke. Es kann sein, dass es mal ein Video davon gab und ich deswegen quasi diese Außenansicht abgespeichert habe. Aber ich bin ja in der DDR geboren und es gibt den Moment von so, wo wir in Halle sitzen, meine Familie, meine Mutti, meine Großeltern und wir sitzen vorm Fernsehen und es gibt quasi so eine Wiedervereinigungsfeier, die im Fernsehen angeschaut wurde, mit Feuerwerk und, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten, die da sprechen und da steht eine Flasche Sekt auf dem Tisch und das ist irgendwie so eine Erinnerung, die sich positiv in meinem Kopf abgespeichert hat, weil das irgendwie auch im Nachhinein unser ganzes Leben verändert hat. Also die habe ich immer wieder im Kopf, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie wirklich so stattgefunden hat, wie ich es im Kopf habe, aber das ist so, ja, da war irgendwie, da war die Welt irgendwie in Ordnung in dem Moment.
Denkst du, du wirst an die jetzige Zeit nostalgisch zurückdenken, so in 20, 30 Jahren?
Ich glaube, es gibt immer Momente aus allen Abschnitten, an die man nostalgisch zurückdenkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, in den letzten 5 Jahren, da gibt es auf jeden Fall auch viele Momente, die ich vielleicht in dem Moment gar nicht so gesehen habe. Also gehe ich mal davon aus, dass auch dann in der Zukunft ich auf die Jetztzeit zurückblicke und nostalgisch zurückdenke an bestimmte Ereignisse, die jetzt gerade passieren, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht als solche identifiziere.
Kapitel 3: Hoffnung. Bist du ein hoffnungsvoller Mensch?
Definitiv. Ich bin auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll. Ich glaube, das ist auch so ein, neben der Wut quasi so ein Katalysator.
Warum?
Weil ich habe einfach sehr früh auch gelernt, dass man sehr viele Steine im Weg liegen haben kann und sehr viele negative Dinge im Leben passieren können, für die man vielleicht auch gar nicht, auf die man keinen Einfluss nehmen kann. Und wenn man dann die Hoffnung verliert, dann hat man eigentlich verloren. Also es ist auch so ein bisschen dieser Selbsterhaltungstrieb. Also Hoffnung ist auf jeden Fall ein Selbsterhaltungstrieb, dass man auch weitermacht.
Gibt es etwas, das dir Hoffnung gibt?
Vielleicht der Glaube ins Bessere einfach. Also, dass es besser sein kann. Und ich studiere auch Geschichte und beschäftige mich ja auch viel mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Und wenn man sich das anschaut, ist es ja immer ein bisschen besser geworden. Auch wenn man eigentlich denkt, also es gibt ja viele Leute, die sagen, früher war alles besser. In den allermeisten Bereichen stimmt es einfach nicht, sondern es verändert sich häufig, also in vielen gesellschaftlichen Fragen verändern sich Dinge zum Besseren. Langsam, manchmal auch mit einem Rückschritt wieder. Also es ist quasi ja auch nicht stringent nach vorne, aber wenn man sich bestimmte Sachen anschaut, dann werden sie bisschen besser. Und ich glaube, das ist auch sowas, was vielleicht mir auch Hoffnung gibt. Die Hoffnung darauf, dass es immer ein bisschen, ein kleines bisschen besser wird.
Glaubst du, eine gerechte Zukunft für alle Lebewesen ist möglich?
Wenn ich die Hoffnung und den Glauben darin nicht hätte, könnte ich das nicht machen. Also ich investiere sehr viel Energie und Zeit für den Schutz von Tieren und Rechte für Tiere. Und es gibt super häufig die Situation, wo man daran zweifeln könnte, dass es sich irgendwie verbessern könnte. Selbst wenn zum Beispiel jetzt immer mehr Menschen sich vegan ernähren, geht die Zahl der Tiere, die am Ende sterben, nicht runter, weil man sich dann halt neue Praktiken überlegt. Zum Beispiel, hey, lass uns das Fleisch doch einfach exportieren oder so. Aber ja, ich glaube trotzdem irgendwie daran. Also auch wenn es immer wieder auch Situationen gibt, wo man sich einfach die Frage stellt, sei es irgendwelche Kriege oder ja, dass ein Regime auf die eigenen Leute losgeht und tötet und so, wo man einfach denkt, okay, es ist einfach Hopfen und Malz verloren, ist die Hoffnung trotzdem irgendwie da und der Glaube daran auch.
Gibt es ein Ereignis in deinem Leben, welches dich besonders hoffnungsvoll gemacht hat?
Also zum einen habe ich erlebt, was es bedeutet, wenn man die Hoffnung verloren hat und was es auch persönlich bedeutet. Also dass es auch wichtig ist, eben die Hoffnung zu behalten. Ja, ich glaube, vielleicht ist es eher so. Es gibt jetzt nicht wirklich, wenn ich jetzt überlege, so ein Erlebnis, was ich jetzt benennen könnte, außer dass einfach, ja, ich das Gefühl habe, dass ich quasi auch ein bisschen dafür zuständig bin in unserer Familie, die Hoffnung nicht aufzugeben, weil es manche einfach nicht geschafft haben.
Welche Tatsache macht dir Hoffnung?
Ich glaube, am meisten Hoffnung macht mir die Tatsache, dass ich die Möglichkeit habe, für diese Hoffnung auch was zu tun. Also, dass ich quasi die Dinge, die mir am Herzen liegen, auch benennen kann, dass ich öffentlich darüber sprechen kann, dass ich dafür auf die Straße gehen kann, dass ich Leute dafür sensibilisieren kann, dass ich Menschen erreichen kann damit. Also, das ist schon mehr, als viele andere haben. Und das gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, ja, diese Hoffnung eben haben zu können, was verändern, bewegen zu können, irgendwo was auslösen zu können, und wenn es halt nur bei einer Person ist.
Danke, Victoria.
Vielen Dank.
Hayat ist ein Podcast des Podcast Networks von Sony Music. Produktion und Betreuung: Luisa Sperrer und Samira Leitmann-Stetter. Audio Engineer: David Hofmann. Schnitt: Jakob Leue. Idee, Produktion und Moderation: Helene Fares.